Ich würde heute gerne weitermachen mit dieser angekündigten Predigtreihe über die Bergpredigt. Ich hatte vor Weihnachten so das gestartet mit einer ersten Predigt und hatte so erklärt, so welche Bedeutung die Bergpredigt für uns hat. Jesus tritt schon recht bald auf und hält diese Bergpredigt. Vorher wird er getauft von Johannes, der schon angekündigt hatte immer, tut Buße, das Himmelreich ist nahe gekommen. Wir finden die Bergpredigt im Matthäusevangelium, Kapitel 5, und auch im Lukasevangelium. Da ist es so ein bisschen unzusammenhängender. Aber so zusammenhängend ist sie halt im Matthäus-Evangelium dargelegt. Und ich hatte gesagt, also dass Jesus auch diesen Satz übernimmt und quasi so einleitet oder vorneweg schickt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und dann hatte ich eine Zeit darüber gesprochen, was es heißt, Buße zu tun, umzukehren zu Gott, anzuerkennen, dass man Vergebung braucht, weil man sündig ist. Und in sein Reich hineinzukommen. Und Jesus steht auf diesem Berg, im Lukas-Evangelium steht, das war ein Feld, und sprach zu seinen Jüngern, die sich um ihn versammelten. Aber da waren auch eine große Menschenmenge, die ihm genauso zuhörte und erstaunt war über die Autorität, mit der er sprach. Das lesen wir am Ende der Bergpredigt. Und Jesus hält diese Bergpredigt aus Sicht des Königs in diesem Königreich. Er sagt, was maßgeblich sein würde, welche Charaktereigenschaften die Menschen dort haben würden in seinem Reich, wie sie handeln würden, wie sie aufgestellt sein würden. Er bezieht sich auf das Alte Testament, auf den Alten Bund und die Gesetze, die da waren, und toppt das im Grunde noch und sagt, und siebenmal sagt er, ich aber sage euch, und erhöht diese Forderung des Gesetzes und sagt dann an einer Stelle, ihr müsst vollkommen sein, wie Gott im Himmel vollkommen ist. Wohl wissend, dass wir das nicht können. Und er bietet gleich die Lösung an und sagt, ich erfülle für euch das Gesetz. Dieses Bergpredigt ist so das Grundgesetz, so wird es allgemein bezeichnet, im Königreich Gottes. Es beinhaltet nicht Rechte und Pflichten als erstes, sondern spiegelt so die Herzensbeziehung der Menschen zu Gott und zum Mitmenschen wider. Man kann die ganze Bergpredigt überschreiben mit diesem größten, mit dem höchsten Gebot, liebe deinen Nächsten, liebe Gott aus deiner ganzen Kraft und so weiter und liebe deinen Nächsten. So, das ist für mich der Summenstrich. Ja, und ich hatte angefangen und habe dann so die Gliederung dargelegt und habe auch über die Seligpreisung gesprochen oder angefangen damit. Ich werde heute damit fortsetzen. Seligpreisung, dass jemand also einen vollkommenen Zustand des Glücklichseins und des Friedens und des Gesegnetseins erlangt, aber das immer in Angesicht Gottes. Dieses Glücklichsein, dieser Friede ist nicht weltlicher Natur, sondern hat was damit zu tun, dass man Gott gefunden hat. Im Alten Testament steht das Wort im Hebräischen Aschre und das meint so von Gott angenommen sein, von Gott aufgenommen sein. Also das hatte ich skizziert und auch die Verheißungen, die Jesus so in diesen Seligpreisungen darlegt, hatte ich kurz genannt. Zuerst sind ja die Beschreibungen, die er da in den Seligpreisungen abgibt, erstmal so ein bisschen verwirrend, weil man damit so aus ganz weltlicher Sicht, natürlicher Sicht, nicht viel mit anfangen kann. Es widerspricht sich halt ein bisschen, wenn man geistlich arm ist und so, dass das irgendwo gut sein könnte oder toll sein könnte oder wenn man Leid trägt, ja. Und so, da bin ich auch so drauf eingegangen, aber das ist halt immer eine Beschreibung dessen, wie Jesus das aus seiner Sicht sieht für die Menschen in seinem Königreich. Und dahinter steht auch eine Bedeutung. Und da möchte ich so ein bisschen dran kommen. Und die Verheißungen, die er genannt hatte, waren dann angefangen mit, so ich gehe jetzt die Seligpreisung mal durch. Die, die in diesem Reich sind, denen gehört das Himmelreich. Sie werden getröstet werden. Sie werden die Erde besitzen. Sie werden satt werden. Und das nicht nur in ihrem Magen, sondern vor allem in ihrem Herzen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Sie werden Gott schauen. Sie werden seine Kinder heißen. Gottes Kinder werden sie heißen. Ihnen wird das Himmelreich gehören. Das sind die Verheißungen, die Jesus ausspricht für all die, die seinem Himmelreich angehören. Und diese Rede, die er da hält, ist das Fundament für das Zusammenleben miteinander und für die Beziehung zu Gott. Ich möchte jetzt also fortfahren mit den Seligpreisungen. Ich hatte die erste Seligpreisung so ein bisschen dargelegt. Glückselig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und damit ist halt nicht, ich sag mal, irgendwo eine geistige Beschränkung gemeint, sondern geistlich arm heißt zu erkennen, auf geistlicher Ebene, in Beziehung zu Gott, habe ich keinen Reichtum. Habe ich nichts zu bieten, habe ich nichts zu bringen. Anzuerkennen, dass ich auf seine Hilfe angewiesen bin. Dieses Armsein bedeutet im Griechischen auch Hilfe benötigen, um aus dieser Armut herauszukommen. Und das anzuerkennen, und ich hatte das so beschrieben dann mit diesem Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Der Zöllner, der sich seiner Sünde vor Gott bewusst ist und entsprechend auf ihn zugeht, sich nicht mal nahe an den Altar herantraut, im Gegensatz zu diesem Pharisäer, der sich innerlich rühmt und sagt, boah, ich tue das, ich bin geistig so gut drauf und ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Aber Jesus sagt, dieser Zöllner hat sich angesichts seiner geistlichen Armut, weil er nichts Gott bringen kann, nicht mal in seine Nähe richtig getraut, sondern er sah von Ferne, steht da, und bekannte seine Sünde und sagte, hilf mir, ich sage es jetzt mit meinen Worten. Und Jesus sagt, der wird gerecht davon gehen. Das ist das mit diesem geistlich Armsein. Die Predigt dazu ist im Internet, auf unserer Internetseite eingestellt. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich fahre jetzt fort mit der zweiten Seligpreisung. Glückselig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ja, ist eigentlich auch nicht so erstrebenswert, Leid zu tragen, ne? Aber Augenblick mal. Damit ist nicht gemeint, so das Weltliche, so dass man eben leidet, so aus weltlicher Sicht, sondern damit ist gemeint, wie man zum Beispiel, was weiß ich, jemand beklagt, der oder traurig ist, das heißt auch traurig sein, so wenn jemand verstorben ist oder man ein anderes Unglück erlebt hat. Dieses Leid ist nicht damit gemeint und diese Traurigkeit ist auch nicht damit gemeint, sondern es ist aus Jesu Sicht gemeint, dass jemand seinen geistlichen Zustand der Sündhaftigkeit und der Verlorenheit erkennt. Die Wahrnehmung, das klingt auch schon so ein bisschen in diesem Gleichnis, was ich gerade gesagt habe, an, dass jemand seinen Zustand vor Gott erkennt und darüber einfach traurig ist, erschüttert ist und auch Hilfe braucht. Ja, Paulus sagt in Römer 7, lesen wir das, Verse 18 und 19, da ist ein ganzes Kapitel über dieses alte Gesetz, über das neue Gesetz und was es für uns bedeutet und dieser Zwiespalt zwischen dem Fleischlichen und in der Sünde stehen und dem Gerechtigkeit finden vor Gott. Und er sagt, den Willen habe ich wohl, aber das Gute zu vollbringen schaffe ich nicht. Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und zwei Verse weiter oder drei sagt er, ich erkenne aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz in meinem Gemüt widerstrebt und mich gefangen nimmt im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Und gerade so, also diese Erkenntnis, es ist was in mir, das mich hindert, den Willen Gottes zu tun, den ich eigentlich tun möchte, den ich als gut und richtig erkenne, was Gott in mein Herz gelegt hat, wonach ich eigentlich trachte. Aber ich erkenne, ich kann es nicht erfüllen. Und darüber ist Paulus, dieser große Paulus, erschüttert und sagt, ich elender Mensch, ich verlorener Mensch, mir geht's schlecht. Das macht mich fertig. Wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Also eine innere Betroffenheit und Traurigkeit, ein Stück weit daran leiden, dass man so diesem, was man eigentlich tun möchte vor Gott, wie man leben möchte, nicht gerecht werden kann. Glückselig sind die, die Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Er bleibt ja bei dieser Erkenntnis nicht stehen, sondern er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus ist die Antwort. Gerecht werden aus Glauben, Gnade finden in Jesus Christus. Das ist der Trost und die Aufrichtung. Ja, dass dieses Wort getröstet werden, das heißt also auch, ich werde aufgerichtet. Ich finde für mich einen Trost, eine Stärkung, einen Aufbau. Und das sagt Paulus hier. Das sagt Jesus da. Im Römer 4, Kapitel 1, im Römer 4, Vers 1 lesen wir eine Passage, die dann in dem Psalm mündet, den ich heute Morgen eingangs vorgelesen habe. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das beendet diese Traurigkeit. Das beendet dieses Leid. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr über eure Sünde, die euch womöglich immer wieder befällt oder immer wieder begegnet oder erstmals begegnet, dass ihr wirklich erschüttert seid und daran da leidet? Ich erinnere mich an eine Begebenheit mit meinem Vater. Ich habe meinen Vater, ohne dass ich es wusste, ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, verachtet. Einfach so wie er war, das war meine Lebensgeschichte mit ihm. Das hat dazu geführt, dass ich ihn verachtet habe. Und wir hatten einen Kaffee trinken mit meinen Eltern, den zukünftigen Schwiegereltern, kurz bevor wir geheiratet haben. Und dann waren sie weg und wir haben darüber geredet, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber plötzlich wurde mir, als ich so dann auch über meinen Vater schlecht sprach, ging mir die Augen auf und du verachtest deinen Vater. Im Gegensatz zu dem, was Gott gesagt hat, ehre deinen Vater, ehre deine Mutter. Und das hat mich so getroffen in diesem Moment, dass ich wirklich erschüttert war. Und ich hatte eine echte Not in meinem Herzen. Das war eine Traurigkeit darüber zu erkennen, wie ich bin. Und Gott sei Dank, ja, ich konnte darüber beten. Ich konnte ihm das bringen, ich konnte Buße tun, ich konnte Gnade empfangen und Vergebung. Das ist zum Beispiel so für mich persönlich, so was ich dem zuordne, ja, glückselig sind die, die traurig sind oder die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Jesus hat für uns diese Dinge am Kreuz getragen. Und er sagt zu, dass diejenigen, die in seinem Reich sind und diese Dinge erleben, dass sie getröstet werden, dass sie aufgerichtet werden. Das mag so vom Wort her natürlich auch umfassender sein. Ja, wir werden sehr viel Leid erleben, als, das hat er uns angekündigt, als seine Nachfolger im Sinne von Verfolgung. Aber diese Punkte, die kommen später in den Seligpreisungen separat noch. Die nächste Seligpreisung heißt: Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Ja, da hatte ich in der letzten Predigt eingangs gesagt, ja, gut, Sanftmut, ne? Das ist auch so, ich habe es selbst schon erlebt, es ist manchmal ganz gut, wenn man sich mit Ellenbogen auch durchsetzen kann und nicht immer nur alles hinnimmt. So, das ist dieses Wort, sanftmütig sein, verbindet man vielleicht schnell so, ja, nachgeben, weich sein, ne? Und ja, Friede, so und einstecken und sich nicht wehren. Aber das ist im Grunde gar nicht gemeint. Sanftmut heißt erstmal milde sein, Wohlwollen üben. Das ist das Gegenteil von gewalttätig. Der Sanftmütige handelt nicht im Zorn. Er lässt sich vom Zorn nicht leiten. Er handelt nicht aus Bitterkeit heraus. Der Sanftmütige ist liebevoll. Er braust nicht auf, wenn ihm Unrecht geschieht. Nimmt Unrecht aber nicht einfach hin. Er kann also damit umgehen. Ja, er lässt es, er schluckt es nicht einfach. Das heißt nicht Sanftmut. Das Wort, das da steht im Griechischen, Breites, das bedeutet, das bezieht immer Gott mit ein. Das heißt, ich kann Sanftmütigkeit üben aus meiner Beziehung zu Gott, weil ich weiß, ich bin von Gott angenommen, weil ich weiß, Gott sagt, handle so und so. Das kann ich mir zu eigen machen. Aus dieser Beziehung heraus finde ich ein Fundament und ich kann Sanftmut üben. Das muss man sicherlich ein Stück weit auch lernen, aber das ist etwas, was der Herr auch in unsere Herzen legt. Sanftmut ist eine Frucht des Geistes. Jesus sagte von sich, ich bin sanftmütig und demütig. Paulus schrieb an die Korinther im zweiten Korintherbrief, ich ermahne euch durch die Sanftmut und Freundlichkeit Christi. Derjenige, der sanftmütig ist, ist nicht zornig, handelt überlegt und besonnen. Und in Liebe. Sein Leitmotiv ist Liebe. Er schaut hinter das, was passiert. Und übt aus seiner Position, die er in Gott hat, aus dem, was Gott ihm schenkt, kann er halt Sanftmut üben. Und wenn ich das so sage, dann wird mir selbst so bewusst, sanftmütig sein, gerade wenn es darum geht, wenn ich Unrecht erlebe, wenn man mich verletzt, fordert mich fast heraus, die Gegenwart Gottes zu suchen, um mich zu besinnen. Also ich selber erlebe das so. Ja, wenn ich so, auch in jüngster Zeit, wenn ich Verletzungen erlebt habe, erst noch in der vergangenen Woche, wenn ich Verletzungen erlebt habe, ich bin eher der Typ, der aufbraust und draufhauen möchte und mal die passenden Worte zurückgeben möchte. So, links und rechts, ne? Stellt man sich ja dann auch vor. Vielleicht kennt ihr das auch so, Tag- und Nachtträume, wenn dann die Dinge, die dann kommen, wo ihr verletzt worden seid, plötzlich wieder so vor Augen stehen und gerade nachts, dann entwickeln sich die Dinge in einer Dynamik, wo man dann morgens aufsteht, ich habe heute Nacht 3 Leute ermordet. So, aber so, das ist das, was in unseren Herzen ist. Das ist das, was wir Fleisch nennen. Und ich lerne immer mehr, in diesen Situationen mich zu beherrschen. Ich trachte danach und suche, so wie dieses Wort es sagt, die Gegenwart Gottes und sage, Herr, was sagst du dazu? Wie siehst du das? Wie siehst du auch den Menschen, der da ist? Manchmal geht das schnell. Manchmal brauche ich eine Zeit, um das wirklich in meinem Herzen annehmen und verarbeiten zu können und sanftmütig zu sein. Der Sanftmütige schluckt nicht. Der Sanftmütige geht dann hin und bittet Gott auch um eine Gelegenheit, dieses Unrecht, was geschehen ist, anzusprechen. Der Sanftmütige übt dann auch Vergebung. Das geht zusammen für mich. Ja, Frieden üben, dem Frieden nachjagen. Sanftmut. Der Sanftmütige wird das Land, nee, wie heißt es da? Denn sie werden die Erde besitzen. Ich habe so in den letzten Tagen, als ich darüber nachdachte, den Psalm 37 so im Sinn gehabt. Ja, und ich musste auch an das denken, was Roland mal vor einiger Zeit in einer Predigt gesagt hat. Ja, wir dürfen zürnen, aber wir sollen nicht sündigen. Ja, und das ist so das, was wir in diesem Moment verinnerlichen müssen, was wir auch lernen müssen, was eigentlich nicht unsere Natur ist. Dahin kommen, im Zorn sanftmütig zu sein. Und ich habe so, der Psalm 37, der redet recht ausführlich davon. Und da tauchen also diese Aussagen im Grunde wieder mit auf. Sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, damit du nichts Böses tust. Denn die Bösen, und das ist jetzt so das Schöne für mich, wenn wir nahe bei Gott sind und seinen Weg suchen, dann guckt er nicht von Ferne zu, sondern Gott ist mit uns. Er handelt für uns. Er streitet für uns. An einer Stelle in der Bibel steht, mein ist die Rache. Ja? So, denn die Bösen werden ausgerottet, aber die auf den Herrn hoffen, werden das Land erben. Nur noch kurze Zeit, dann ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du dich an seinem Ort umsiehst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und Freude haben in großem Frieden. Der Gottlose droht dem Gerechten und knirscht mit den Zähnen gegen ihn. Aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen ziehen das Schwert und spannen ihren Bogen, um den Elenden und Armen zu fällen und die Aufrichtigen umzubringen. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihr Bogen wird zerbrechen. Ich habe gute Botschaft für dich. Wir erleben diese Dinge immer wieder. Wir werden verletzt, Zorn kommt in uns hoch, uns geschieht Unrecht. Ja, ich habe gute Botschaft für dich. Der Herr ist an deiner Seite. Zürne nicht, suche seine Gegenwart, trachte nach Sanftmut, leg dem Herrn deine Dinge hin. Ich glaube, dass Gott für dich handeln wird. Höre auf das, was er dir in diesen konkreten Situationen sagt, wie du dich verhalten sollst. Übe Vergebung, trachte nach Frieden. Der Herr handelt für uns. Dieses Wort hat mich in dieser Woche sehr getröstet. Aus so einer Situation heraus. Und es hat mir mein Handeln mit dem Menschen, den es betrifft, sehr viel leichter gemacht, weil ich es konnte abgeben an Gott. Und das macht mich fähig, diesen Menschen anders zu begegnen, in Sanftmut, meinen Zorn loszulassen. Glückselig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. So dieser erste Halbsatz, der enthält schon viel, was mir nicht gefällt. Hungern und dürsten. Ich denke mal, rein physisch, wir haben das hier sehr wahrscheinlich alle noch nicht erlebt in dem Maße, was es wirklich heißt, Hunger zu haben und zu dürsten. Wenn Hunger und Durst da sind und nicht gestillt werden, ist das existenziell. Dann geht es irgendwann an die Lebenssubstanz. Und hier sagt Jesus, er bezieht das nicht auf das Physische, sondern ein Hunger und ein Durst nach Gerechtigkeit. Und auch da ist wieder nicht so die weltliche Gerechtigkeit gemeint, also auch im Angesicht von erlittenem Unrecht oder in dem, was generell passiert, persönlich oder auch an Nationen, ja, Kriege werden entfacht, Unrecht geschieht. Ja, wir sehen das jeden Tag am Fernsehen, wie viel Unrecht geschieht. Und schreien danach, Herr, bring doch Frieden. Aber im Grunde ist das jetzt hier nicht gemeint. Es hat wieder was mit meiner persönlichen Sicht zu Gott zu tun. Wer in diesem Sinne nach Gerechtigkeit dürstet und hungert, der hat erkannt, ich bin aus eigener Kraft nicht gerecht vor Gott. Das war zu der damaligen Zeit, als Jesus das verkündete, ja eine Botschaft, die den ganzen Glauben, der gelebt wurde in Israel, irgendwo betraf. Ja, das war ja gelebte Werkgerechtigkeit. Viele, viele, viele Gesetze und Geboten mussten erfüllt werden. Geschrieben auf Tafeln, die 10 Gebote oder in der Tora oder sonst wo. Und sie mussten erfüllt werden. Das durchzog das ganze Leben. Und es reichte nicht aus. Für jede Sache musste geopfert werden, musste Blut fließen und. Diese Gerechtigkeit war so brüchig, sie war so schwach, so vergänglich. Und Jesus sagt, wenn ihr einen echten Hunger und einen echten Durst nach Gerechtigkeit habt, dann sollt ihr satt werden. Und das führt er ja in den folgenden Passagen der Bergpredigt auch aus, dass er es ist, der für Gerechtigkeit sorgt. Wer erkennt, dass er ein Sünder ist vor Gott und nicht selbst Gerechtigkeit wiederherstellen kann, der hat gute Botschaft. Jesus hat diese Gerechtigkeit am Kreuz von Golgatha hergestellt. Einmalig ist Blut geflossen. Nicht mehr so, wie es im alten Bund war, dass für alles Mögliche regelmäßig im Tempel geschlachtet und geopfert werden musste. Jesus hat sein Blut in das Allerheiligste gebracht. So beschreibt das Paulus. Ich sage es mit meinen Worten. Einmalig ein vollkommenes, ein reines, ein heiliges Opfer, das für alle Sünden reicht, ausreicht. Darin ist Frieden. Und dieser Friede, der macht uns satt. Satt sein, wenn deine Seele satt werden kann vor Gott, wenn du zur Ruhe kommen kannst, weil du weißt, all mein Versagen ist getilgt. All mein Versagen ist ausgelöscht. Gott sieht es nicht mehr, schaut es nicht mehr an. Er wirft es weit weg bis in die tiefsten oder weit entferntesten Meere oder wie heißt es da. Gott sieht es nicht mehr an. Ich darf Frieden haben, eine Zuversicht, die mich sogar antreibt in das Allerheiligste, so wie es dann auch an einer Bibelstelle heißt, hineinzutreten, in seine Gegenwart, keine Furcht mehr haben vor ihm, dass er mich richtet eines Tages, satt und voller Frieden. Hast du diesen Durst? Immer noch? Oder wo stehst du? Bist du noch nie da angelangt, dass du wirklich darüber nachgedacht hast und gesagt hast, Herr, bin ich sündig vor dir? Herr, was ist mit meiner Gerechtigkeit? Siehst du mich als gerecht an oder richtest du mich mit einem niederschmetternden Urteil irgendwann? Hast du noch nie darüber nachgedacht? Es gibt Menschen, die haben keinen Blick dafür. Ich erinnere mich an eine Aussage einer Frau, oder ich habe es gehört, in einem Gespräch, dass die gesagt hat, wieso Sünde? Was tue ich denn? Ich tue doch gar nichts, ist doch alles in Ordnung. Wenn du nicht mal dieses Bewusstsein hast, dass womöglich deine Gerechtigkeit vor Gott in Frage gestellt ist, ich finde, das ist eine Gnade, wenn wir diese Erkenntnis haben von Gott, dieses reflektieren können, wie stehe ich vor ihm da und daraus innerlich, ich sag mal, diese Not, diesen Hunger, diesen Durst entwickeln und sagen, ich möchte gerecht vor dir werden und danach suchen können, wo finde ich sie denn? In Jesus. In Jesus. Dass du auf sein Angebot einschlägst, indem du anerkennst, dass du ein Sünder bist und ihn bittest, dass er dir vergibt und das im Glauben annimmst. Er sagt, dann wirst du ewiges Leben empfangen. Im Römer steht das. Wenn du das bekennst und glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dann wirst du ewiges Leben empfangen. Und der Gerechtigkeit aus Glauben, die Gerechtigkeit aus Glauben empfangen, indem du glaubst. Halleluja. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist, denke ich, etwas, womit wir schon was anfangen können. Erbarmen. Erbarmen, Mitleid haben. Wenn mich das Schicksal von Menschen berührt, betrifft, betroffen macht, wenn es mich drängt, zu handeln, zu helfen, zu stützen. Jesus selbst kleidet das in ein Gleichnis, dieses Gleichnis, das so bekannt ist vom barmherzigen Samariter. Und für mich ist ganz interessant, dass das direkt mündet, dieses Gleichnis, aus dieser Diskussion über das höchste Gebot. Wir lesen das im Lukas Kapitel 10, da ist ein Gesetzesgelehrter, der ihn herausfordert, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und dann fragt Jesus, was steht denn da im Gesetz? Und er antwortet, weise, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst, das höchste Gebot. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis. Da ist jemand, der überfallen wird und auf der Straße liegt und nicht mehr aus eigener Kraft kann. Und dann kommt ein Priester vorbei und lässt ihn liegen. Ein Levit kommt vorbei. Alles die da in Israel auch auf den Glauben bezogen, eine gewisse Stellung hatten. Und auch der geht vorbei. Und dann kommt ein Samariter vorbei. Die glaubensfern waren, die im Clinch lagen mit den Pharisäern und mit Israel und eigentlich verpönt waren und gemieden wurden, da ging man nicht hin. Aber der kommt vorbei und der hilft diesen ausgeraubten Menschen, verletzten Menschen. Nimmt ihn mit, bringt ihn in eine Herberge, lässt ihn versorgen, drückt dem Wirt Geld in die Hand und sagt, und wenn es nicht reicht, ich komme wieder und bezahle. Und dann stellt Jesus diese Frage: Wer von diesen dreien, denkst du, ist dem, der unter die Räuber gefallen war, der Nächste gewesen? Und er muss antworten: Der, die Barmherzigkeit an ihm tat. Barmherzigkeit ist direkt ein Akt der Liebe, des Mitgehens mit jemandem. Schaut von sich weg und sieht den Nächsten und hilft. Das ist Barmherzigkeit. Jesus sagt, das ist eine Größe in seinem Reich. Wer in seinem Reich ist, übt Barmherzigkeit, hilft. Und er knüpft daran die Verheißung, so wie du deinem Nächsten hilfst, so wird dir geholfen werden. Ja, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Vergib und dir wird vergeben werden. Ja, das ist immer da. Und sei barmherzig und du wirst Barmherzigkeit empfangen. Gott wird dir zugewandt sein. So, dieses klingt auch an im Gleichnis vom Schalksknecht, der zu dem König sagt: Ich werde dir alle meine Schuld zurückzahlen. Und das ist eine Summe, wenn man das mal ausrechnet, geht nicht. Sie ist so groß, sie schreit zum Himmel, diese Schuld dieses Menschen, der diese Schuld vor dem König trägt. Und der König erbarmt sich, schaut dahinter, sieht die Not dieses Menschen und erlässt ihm diese Schuld. Und erwartet von ihm, dass er genauso handelt. Wozu dieser Schalksknecht aber da nicht in dem Gleichnis nicht bereit war. Und dann trifft ihn die volle Härte des Gesetzes. Es gibt in der Bibel viele Beispiele. Zudem noch, ich denke an David, aber auch natürlich unseren Herrn Jesus. Ne? Als er am Kreuz hing, sagte er: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat die Not dieser Menschen auch gesehen, ihre Verlorenheit, und das Handeln bewertet und hat dahinter geschaut und hat gesagt: Vergib ihnen. Und auch das, wenn er das sagt, ist ein Akt der Barmherzigkeit. Ja. Ich möchte an dieser Stelle jetzt Schluss machen mit meiner Predigt. Wir haben auch noch gleich das Abendmahl. Ja, Herr, ich danke dir, dass du uns mitnimmst und dass du uns vor Augen führst, wie es in deinem Reich aussieht. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu verstehen und anzunehmen und darin zu wachsen. Und dafür danke ich dir. Amen.